Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Henning Hubert am Mikrofon. Nein, wir reden hier jetzt nicht von der Abwrackprämie für alte Öltanks unter kulturellem Aspekt. Wobei, das Erinnern schon nahe liegt an Bert Brechts bissiges Gedicht von 1929. 700 Intellektuelle beten einen Öltank an. Eine als Lyrik daherkommende satirische Warnung vor Maschinenvergötzung jeglicher Art. Heute würde Brechts Spott vielleicht die Elektro-Tretroller treffen. Herzlich willkommen vielmehr, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, zu frischer lyrischer Oper. Altmeister Achim Freier inszeniert für die Salzburger Festspiele einen Ödipus in der selten gespielten französischen Variante Ödip, so der Titel der 1936 komponierten lyrischen Tragödie des Rumänen George Enescu. Außerdem ziehen wir Zwischenbilanz beim Filmfestival von Locarno. Wir fragen am Vorabend des Mauerbautags nach, warum 12 Vertreter der Berliner Kunst- und Kulturszene jetzt einen Plan C für den heute brachliegenden ehemaligen Grenzübergang Checkpoint Charlie entwickelt haben. Und wir hören vom Fotografen Elliot Landy, was er damit meint, dass vor 50 Jahren Woodstock weiblich war. Zunächst aber vor Woodstock Salzburg. Nach Castellucci's Salome-Inszenierung letztes Jahr lebte die Festspielstadt wieder. Die Felsenreitschule, wieder die Wiener Philharmoniker, wieder einen Spitzendirigenten und mit Achim Freier wieder einen Bilderverzauberer. Anders als noch Hans Neuenfels vor 6 Jahren in Frankfurt, belässt dieses Team dem Enescu-Ödip auch seinen vierten Akt, in welchem Vatermörder Ödipus Gnade widerfährt. In Salzburg können die Beteiligten was anfangen mit der ausufernden Erlösungsszene der Titelfigur. Unser Kritiker Jörn Florian Fuchs ist begeistert von Enescus einzigem Musiktheaterstück, jetzt neu als Salzburger Gesamtkunstwerk.
Düster geht es anfangs zu. Da liegt in der matt ausgeleuchteten Felsenreitschule ein Kind im Fatsuit auf dem Boden. Es windet und räkelt sich zu George Enescus vorwärts drängenden Klangkaskaden. Bald sieht man, das Kind trägt Boxerkleidung. Es kämpft sich buchstäblich ins Leben. Wenig später steckt der phänomenale Sänger Christopher Maltman in einem deutlich größeren Gummianzug. Der besteht nun allerdings aus Muskeln. Auch er wird sich 4 Akte lang durchschlagen. Auch mal durchaus konkret, wenn schwarze Ballons herabschweben, die ihm als Sandsackersatz dienen. Er kämpft aber auch mit sich und dem Schicksal im Traum. Dann liegt er auf der Erde und erlebt, durchlebt etwa die Plagen Thebens, ein riesiges Insekt, eine lebendige Schere mit Tentakeln. Allerlei maskierte und verwachsene Subjekte und Objekte bevölkern die Felsenreitschule. In den Arkaden stehen diverse schräge Gestalten. Das zentrale Opernpersonal streift langsam über die Bühne. Eindrucksvoll vor allem Brian Mulligan als König Kreon sowie Anaïck Morel als Jokaste, Ödipus Mutter und Frau. Sie sieht aus wie eine verrückt gewordene Blume. Mehrfach schleppt sich der blinde Seher Theresias durch die Szenerie, geführt von einem Kind. Freier arbeitet wie so oft mit einer Vielzahl von Symbolen und Andeutungen, jedoch zügelt er seine überbordende Fantasie diesmal. Da ist nichts zu viel, nichts lenkt ab vom eigentlichen Geschehen. Ödipus erschlägt seinen Vater, ehelicht seine Mutter, weiß von all dem nichts und als er es erfährt, blendet er sich. Rote Fäden hängen dann aus seinen Augen und über sein Gesicht, ein klassisches Bild aus dem asiatischen Theater. Genial gelingt die Begegnung mit der Sphinx als atemberaubend intensives Machtspiel. Das Wesen ist einerseits Frau, andererseits Ding aus einer anderen Dimension. Nachdem Ödipus es besiegt hat, bleibt ihm als Souvenir ein großer Schuh. Solche feinen ironischen Momente sind eher selten. Meist nimmt Freier Enescus zwischen klangsinnlicher Üppigkeit und düsteren Gesten changierende Musik sehr ernst und koppelt seine brillante Bildwelt exakt an. Dirigent Ingo Metzmacher koordiniert alles perfekt und macht auch das locker strukturierte Leitmotivgeflecht hörbar. Die Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor und der Salzburger Festspiele- und Theaterkinderchor sind exzellent präpariert und auch wesentlicher szenischer Teil, mal als Thebaner, mal als Lemuren, mal als Kommentatoren. Direkt vor der Felsenreitschule hat Achim Freier eine über 6 Meter hohe Skulptur errichtet, die aus nicht verwendeten Materialien seiner Inszenierung besteht. Man sieht ein vom Schicksal arg gepeinigtes, völlig verwachsenes Wesen, das charmant den derzeit allerorten gepflegten Recycling-Gedanken aufnimmt. Der Schluss der Inszenierung hingegen führt uns die Erlösung der Titelfigur vor. Diese transzendiert durch Selbsterkenntnis, Läuterung und Gnade mittels Licht und Musik und der Bühnenkunst des mittlerweile 85 Jahre alten Achim Freier.
Jörn Florian Fuchs über großartiges und gnädiges Musiktheater Enescus Edip bei den Salzburger Festspielen. Beim Filmfestival von Locarno ist Halbzeit bei der Jagd nach dem Hauptpreis, dem Goldenen Leoparden, und bei den Nebenwettbewerben. Wir wollen jetzt sortieren, was unserem Filmkritiker da vor Ort in der Schweiz an außergewöhnlichen Filmen begegnet ist. Locarno ist ja immer auch Nachdenken über den Zustand der Welt, denn hier ballen sich teils sehr politische Filme im Programm. Daher die Frage an Rüdiger Suchsland: Wo hat das bei Ihnen jetzt eingesetzt, das Nachdenken über den Zustand der Welt?
Das setzt tatsächlich bei vielen Filmen ein, eigentlich auch deswegen, weil das Nachdenken hier in Locarno ja immer eins auch ein bisschen über die Zukunft der Welt ist, weil wir erleben viele junge Regisseure. Wir erleben ja entweder Nachwuchs oder Menschen, die eher noch so am Anfang stehen. Und das ist natürlich, wenn man das schon ein paar Jahre macht, dann auch immer eine Begegnung mit einer neuen Generation. Das haben wir vor allem in der zweiten Reihe. Es gibt den großen Wettbewerb, wo man die Leoparden gewinnen kann. Dann gibt es aber einen zweiten Wettbewerb, der auch mit viel Geld dotiert ist, 50.000 oder ich glaube sogar 100.000 Schweizer Franken für den Hauptpreis. Und da läuft eine deutsch-österreichische Koproduktion, die heißt Space Dogs. Die zählt erstmal formal betrachtet von Laika, dem berühmten Weltraumhund, das erste Lebewesen im All, von den Sowjets 1957 hochgeschossen. Und de facto erzählt der Film auch von unserem Verhältnis zu den Tieren, aber von mehreren Dingen, die scheinbar nichts miteinander zu tun haben, aber doch eine ganze Menge. Zum einen nämlich die Geschichte von Laika und von diesen Weltraumhunden überhaupt. Was man dann wissen muss, ist, dass Laika richtig gecastet wurde. Das waren alles Straßenhunde, die herrenlos waren, eingefangen wurden auf der Straße in Moskau. Und dann geht es aber schon ein bisschen darum, dass Laika ausgewählt wurde, weil sie einen bestimmten Blick hatte, weil sie zum Beispiel schwarze Punkte auf weißem Fell hatte. Das kam im Schwarz-Weiß-Film damals im Fernsehen besonders gut. Man brauchte da grobe Reize, um die überhaupt richtig zu erkennen. Und man kann schon lange darüber philosophieren, warum die Amerikaner Affen geschickt haben, die Russen Hunde. Das will ich aber jetzt gar nicht tun. Was der Film nämlich macht, ist, dass er aus dieser sehr praktischen, sehr dokumentarischen, realistischen Geschichte eine mythische Erzählung bastelt. Und diese mythische Erzählung, die kreist eigentlich um unser Verhältnis zu Hunden, zu Tieren überhaupt. Und die wird dadurch geleitet, dass mindestens die Hälfte, eher 2/3 des Films, von Straßenhunden in Moskau erzählen. Das erzählen sie nicht auf die übliche Weise eines Tierfilms. Es ist zwar schon irgendwie ein Tierfilm, aber es ist vielmehr ein Beobachtungsfilm, wo wir gewissermaßen mit den Hunden auf die Welt der Menschen blicken. Das Phänomenale von Space Dogs, der ein ganz großartiger Film ist, und ich kann wirklich sagen, da sind viele Bilder drin, sowas habe ich noch nie gesehen, ist, dass der Kameramann es schafft, auf Hundeaugenhöhe die Hunde zu begleiten. Und man verschmilzt richtig mit denen, man lernt sie kennen, man lernt ihre Verhaltensweisen, ihren Charakter kennen, man kann sie schnell unterscheiden. Der Film hat viel Humor, er hat aber auch die Brutalität, denn es ist ein darwinistischer Kampf ums Dasein, der da stattfindet zwischen den Hunden untereinander, zwischen Hunden und Menschen. Ein philosophischer, tiefer Film, ein sehr schöner Film und ein Film, der eigentlich das macht, was Kino tun muss, ungesehene Bilder zeigen.
Auch auf Straßen unterwegs ist das freiwillige Jahr. Es geht da auch so ein bisschen ums Verschwinden.
Ja, es geht ums Verschwinden und es geht aber auch um das Verhältnis zwischen zwei Generationen. Es geht eigentlich um eine Elterngeneration, um einen Vater in diesem Fall vor allem, der seine Träume auf die Tochter projiziert. Die Tochter, die das freiwillige Jahr machen soll und nicht richtig weiß, ob sie es tun will und wie sie es tun will. Und es geht dann darum, dass Kinder sich auch gegen ihre Eltern bis zu einem bestimmten Grad durchsetzen müssen, um frei zu sein. Also es geht, wenn man so will, um die Natur der Freiheit. Und das ist wirklich auch was, was diesen Film zum Beispiel mit Space Dogs verbindet. Da geht es um eine ganz andere Freiheit, aber auch mit anderen Filmen, die man sonst so gesehen hat.
Wenn die neue Leiterin Lili Astin jetzt da auch einen Stummfilm über Lanzarote präsentiert oder so einen Einsiedlerfilm Wilcox von einem kanadischen Filmemacher, geht es um einen neuen Blick auf letzte einsame Winkel dieser Welt? Ja, und mit dem Leica-Film letztlich Space Dogs mit dem Weltall?
Ja, ich glaube, das kann man unbedingt so sagen. Neuer Blick auf unsere Welt, aber auch natürlich um einen neuen Blick auf das Kino. Um im Grunde das, was das Kino jetzt mal vom Mainstream und von diesem ganz konsumistischen Unterhaltungskino, was eigentlich nur Geld verdienen will und sich sonst für nichts interessiert, was das wahre Kino davon unterscheidet. Es geht um Kino als Kunst. Und im Gegensatz zu vielen anderen Festivaldirektoren hat Lili Astin ein ziemlich klares Statement am Anfang formuliert, dass dieses Kino als Kunst stark macht, dass auch dafür plädiert, dass Filme unbequem sind, dass Filme herausfordern, provozieren, irritieren, verstören. Genau diese Worte hat sie verwendet, um das Programm zu beschreiben. Und wir leben ja doch in einer Zeit, in der Festivaldirektoren oft wie Politiker klingen. Und die wollen es dann allen recht machen und vor allem wollen sie es den Leuten recht machen, die im Kino die Macht haben, also den großen Studios, den großen Medienkonzernen. Und ein Festival wie Locarno, das ist ja nicht so ein großes Containerschiff. Das ist dann vielleicht die Berlinale oder Cannes, sondern es ist viel eher so ein kleines, schnelles, flitziges Beiboot, was schneller ist, was auch leichter und deswegen ein bisschen prekärer ist, aber was viel beweglicher ist.
Die Einschätzung unseres Filmkritikers Rüdiger Suchsland aus Locarno. Die Berliner Mauer ist ja schon länger weg, als sie überhaupt stand. Zum 13. August 1961, dem 58. Jahrestag ihres Baus morgen, kommt sie wieder in den Blick. Für was stand er, dieser offiziell antifaschistische Schutzwall der DDR? So wie die Mauer steht der Grenzübergang Checkpoint Charlie für schmerzhafte Trennungs- und Fluchtgeschichten, für den Kalten Krieg schlechthin, weltpolitische Muskelspiele, die Verhinderung eines freien Lebens für so viele Menschen. Der Berliner Senat wünscht sich deshalb ein Museum über den Kalten Krieg dahin, wo eigentlich alles abgerissen wurde. Das ist Plan B. Plan A ist vom Investor Trockland. Der will auf die Brache unter anderem ein Hotel setzen, ein Hardrock-Hotel. Da schlagen jetzt 12 Vertreter der Berliner Kunst- und Kulturszene Alarm. Wir müssen alles neu überdenken. Rund um Star-Architekt Daniel Liebeskind hat Ex-Kultursenator Tim Renner da die Künstler und Kulturleute versammelt für ein Symposium am Wochenende. Unter anderem den Kulturmanager Dimitri Hegemann, der unter anderem den Berliner Techno-Club Tresor erfunden hat. Hallo, Herr Hegemann.
Ja, hallo nach Köln.
Warum jetzt nach so langer Zeit ein künstlerischer Plan C?
Ja, wir sind alle so ein bisschen aufgeschreckt worden durch die Meldung. Man hatte da gar nicht mit gerechnet. Das lief so ein bisschen undercover, finde ich, von den Betroffenen, die sich da gestern und vorgestern versammelt haben, hatte Tim Renner uns eingeladen und lass uns mal darüber nachdenken. Lass uns mal über die Bedeutung nochmal nachdenken. Das kann doch nicht sein, dass da jetzt eventuell alles zugebaut wird an diesem historischen Ort, wie Sie schon sagten, am Schauplatz des Kalten Krieges. Und dann vielleicht auch mit sozialem Wohnungsbau und einfachen Läden. Es ist zurzeit so eine ganz schlimme Verbudung da. Und dann wurden wir alle, wie gesagt, aufgeschreckt und haben uns zusammengestellt und in wirklich kurzer Zeit so eine Art Gegenentwurf entwickelt in kleinen Gruppen.
Und bis zum 21. August kann man eben Einsprüche anmelden gegen die Baupläne. Ja, zurzeit Getränke, Currywurst und Döner und jährlich 4,5 Millionen Touristen, die da hinkommen aus aller Welt. Und was finden die da?
Sind enttäuscht, oder? Und sie erwarten natürlich ein Stück Mauer, aber auch irgendwie ist das ja alles in so einem, in einem Gedächtnis, so in ein kulturelles Gedächtnis geraten, dieser Ort, auch international betrachtet. Und die sind tatsächlich dann enttäuscht. Oder? Also sie erwarten was anderes, sie erwarten eine Information, sie möchten auch verweilen. Und dann, was da jetzt gebaut wird, ist so, als würde man es komplett verdrängen, als wäre da nie was gewesen. Und wenn wir uns erinnern, Oktober 61, als sich durch verschiedene Missverständnisse die Panzer gegenüberstanden, die Machtblöcke. Wo, also da hätte es richtig krachen können. Hier, wo, da liefen die Telefone heiß zwischen Washington und zwischen Moskau. Und es hätte tatsächlich zu einer Eskalation gekommen können. Und das Bild, das hatte ich zum Beispiel vorgeschlagen, wir stellen da mal ein paar Panzer wieder hin.
Echte
Ausfall. Ja, echte, so ein T-54 oder ein M-48, die damals da standen im Oktober 61. Und einfach zu erinnern, zu denken, wie nah Krieg und Frieden zusammenliegt, gerade in der heutigen Zeit. Also das war der Ansatz. Wir wollen natürlich auch die Bedeutung dieses Ortes, aber auch die Zukunft natürlich erläutern. Und Daniel Liebeskind hatte dann auch die Idee eines Living Room of Democracy, einen Ort zu schaffen, da konnten sich die vier Gruppen, wir waren in vier Gruppen, haben wir gearbeitet, ein bisschen darauf einigen, nur dass es einen Ort gibt der Versammlung, des Ruhens, des freien Sitzens auch, und dass wir das vielleicht gar nicht so bebauen, wie die Stadt das vorsieht, sondern dass wir es so offen lassen und leer lassen und auch diese Panzerkonfrontation so dokumentieren, vielleicht auch nur temporär für ein paar einige Jahre, wenn man weiß, in 20, 30 Jahren denkt man vielleicht wieder anders darüber. Aber so, was jetzt vor ist, da haben wir dann gesagt, so darf es nicht sein. Und wir brauchen jetzt etwas Zeit bis zum 21. August, das ist zu kurz. Aber ich glaube, da hat sich jetzt was in Bewegung gesetzt. Und wir, unsere Köpfe glühen auch mit neuen Ideen.
Damit Sie nicht letztlich sich sonnen in den Friedenszeiten-Gedanken von heute.
Ja, ich meine, viele Kids wissen das gar nicht, wo auch die Besucher des Tresors, die Altersgruppe 20 bis, was weiß ich, 30, die wissen gar nicht, die denken, das ist der Dauerzustand gewesen. Wo. Ich bin ein Kind der 50er Jahre und ich denke, eine der ganz großen Errungenschaften ist der Frieden, wo, den wir haben. Und da müssen wir immer wieder uns für engagieren und auch daran erinnert werden. Wo. In diesen unruhigen Zeiten, das kann so, wir wissen, was in Nordkorea, Südkorea, im Iran, Russland, die Türkei, überall kritische Situationen, und in Berlin lebt man teilweise so, als wäre alles Friede, Freude, Eierkuchen. Und ich bin eigentlich auch der Meinung, dass wir da wirklich ein starkes Motiv hinsetzen sollen, wirklich ein starkes Motiv. Ein Starbucks-Café oder ein Hardrock-Café, das ist nicht die richtige Wahl.
Danke. Das sagt der Kulturmanager Dimitri Hegemann am Vorabend des Mauerbautags darüber, was aus dem Checkpoint Charlie-Gelände in Berlin werden sollte. Elliot Landy ist vor allem bekannt durch seine Porträts von Bob Dylan. Er war aber auch der offizielle Fotograf des legendären Woodstock-Festivals vor fast genau 50 Jahren. Das gesamte Festival hat er durch seine Kamera festgehalten. Schwarz-Weiß-Bilder der Rock-, Folk- oder Blues-Musiker und des friedlichen Publikums, auf der Wiese sitzend, im Schlamm, am Zaun. Im Rückblick spiegelt Woodstock 69 den Geist einer ganzen Generation, ist ein Meilenstein für Gesellschaft und Musikgeschichte und streift damit auch unsere Wendepunktbetrachtungen in Kultur heute. Elliot Landy hat für Antje Passenheim nochmal auf seine Woodstock-Fotos von vor 50 Jahren geschaut. Den Erfolg von Woodstock macht er aus in den, wie er es nennt, weiblichen Vibrationen dort. Zuhörende Frauen, nicht sexy, aber schön.
Elliot Landy hört nicht die Musik, wenn er an Woodstock denkt, er sieht die Bilder. Für den Fotografen ist es besonders dieses eine, das alles sagt.
It's a reflection of what the 60s meant as far as cultural change.
Es reflektiert, was die 1960er Jahre waren, reflektiert den kulturellen Wandel. Auf dem Foto ist eine junge Konzertbesucherin, die er selbst fotografiert hat. Du siehst sie gern an, sie ist schön, trägt körperbetonte Kleidung, aber sie legt es nicht darauf an, sexy zu sein. Das ist bezeichnend für den Wandel in dieser Zeit, meint Landy. Die Frau schwebt offenbar in ihrer Welt und hält dabei den Luftballon. Verträumt sitzt sie am Boden, dicht an dicht mit all den anderen, die mit ihr träumen. Es ist ihr Ausdruck der Unschuld, völlig in sich versunken, in ihre Gedanken. Sie schwingt zur Musik, sie hält den Luftballon ganz vorsichtig auf ihrem Knie. Der Ausdruck der Generation Woodstock, sagt Landy, die sich eingehüllt hat in ihre Welt, im Kokon, gegen das Dunkle da draußen. Gewalt und Protest, politische Morde, etwa am schwarzen Bürgerrechtler Martin Luther King, an Robert Kennedy, dessen Bruder John F. bereits Jahre vorher erschossen worden ist. Die junge Generation, sie ist gegen den blutigen Vietnamkrieg, gegen den auch Landy selber ist und der ihn überhaupt zum Fotografieren motiviert. Ich habe damals für eine Untergrundzeitung Antikriegsdemos fotografiert und wollte damit helfen, diesen Krieg zu stoppen. Die Rockmusiker dieser Zeit haben es ihm angetan. Nicht unbedingt wegen ihrer Musik, sagt Landy, sondern weil sie gegen den Krieg waren. Landys Fotos sind da längst berühmt. Besonders seine Porträts von Bob Dylan, der wie Landy in Woodstock wohnt. Als die Festivalorganisatoren ihn bitten, auch das dreitägige Konzert zu fotografieren, ist Landy nicht klar, dass er dort ein Stück Geschichte dokumentiert.
No idea.
Dass dieses Konzert mehr als ein Rockfestival wird. Durch die Linse wird er Zeuge einer friedlichen Revolution, sagt Landy, die deshalb so ein Erfolg wurde, weil sie weiblich war.
There was a lightness there. It was a feminine vibration.
Es war die Leichtigkeit, die weibliche Vibration.
Receptive. It wasn't control. Feminine is non-controlling.
Das Gegenteil von kontrollierend. Es ist das auf andere hören, das Teilen, sich kümmern. Du fühlst dich gut, wenn du das tust.
It's a very, and when you do that, you feel very good.
Woodstock war weiblich, sagt Fotograf Elliot Landy. Das Festival steht für ihn für eine der wichtigsten Erkenntnisse der 1960er Jahre.
Change is always happening, always gonna happen, always will happen, and to just accept it.
Alles ist immer im Wandel. Du musst es nur akzeptieren.
Just look at it.
Schau einfach hin.
Antje Passenheim hat 50 Jahre danach nochmal mit Fotograf Elliot Landy auf Woodstock geblickt. Und jetzt blickt Stefan Koldehoff auf die Kulturmeldung des Tages.
Bei den Verhandlungen mit dem Haus Hohenzollern über die Rückgabe von Kulturgütern ist nach Ansicht der Brandenburger Landesregierung bisher keine Einigung in Sicht. Die Verhandlungspositionen lägen immer noch sehr weit auseinander. Das hat Kulturministerin Martina Münch, SPD, auf eine Anfrage im Landtag erklärt. Ihre Stellungnahme ist heute veröffentlicht worden. Familie Hohenzollern fordert neben der Rückgabe von Kunstgegenständen auch ein Wohnrecht in Schloss Sizilienhof, Schloss Lindstedt oder der Villa Liegnitz in Potsdam sowie 1,2 Millionen Euro Entschädigung vom Land Brandenburg. Die Partei Die Linke hat unterdessen heute angekündigt, sie wolle jetzt auch bundesweit gegen eine Entschädigung des Adelshauses mobil machen. Das Nein zu einer Entschädigung begründe sich aus, Zitat, der unwiderlegbaren Verstrickung der Hohenzollern mit dem Nazi-Regime. So heißt es in einer Online-Petition der Partei. Geehrter Herr Doktor, es gibt Taktlosigkeiten, die mich weit schwerer berühren wie Verbrechen. Ich frage Sie, wie schöpfen Sie den Mut, meine Gedichte korrigieren zu wollen, noch dazu das Gedicht? So traute sich nur eine Autorin mit ihren Verlegern und Lektoren umzuspringen, Else Lasker-Schüler. Im Jahr ihres 150. Geburtstages hat das Deutsche Literaturarchiv Marbach nun eine bedeutende, der Forschung bislang unbekannte Sammlung von Autographen der Dichterin samt zugehörigen Materialien erwerben können. Mitfinanziert hat die Kulturstiftung der Länder. Die meisten Stücke stammen aus dem Besitz des Verlegers und Schriftstellers Franz Glück, dessen umfangreiche Bibliothek sich bereits seit 1982 in Marbach befindet. Sie haben sich diesmal gewaltig geirrt und sich die Finger verbrannt, geht übrigens der eingangs zitierte Brief von 1932 weiter. Ihnen die Anmaßung zu erklären, habe ich keine Zeit. In den USA ist die Übernahme der größten Buchhandelskette Barnes & Noble durch den Finanzinvestor Elliott Management jetzt vollzogen. Damit wird das Unternehmen mit 627 Filialen in 50 Staaten, wie im Juni angekündigt, von der Börse genommen. Elliott hatte im vergangenen Jahr bereits die marktführende britische Buchhandelskette Waterstones erworben. Beide Unternehmen wird künftig James Daunt leiten, wie heute die FAZ berichtet. Der 55 Jahre alte ehemalige Banker, der 1990 in London eine kleine unabhängige Buchhandelskette gegründet hat, will das notleidende Unternehmen Barnes & Noble im Kampf gegen den Internetriesen Amazon nach dem gleichen Modell erneuern, das bei Waterstones bereits zum Erfolg geführt hat, unter anderem mit Cafés im Shop zum Beispiel.
Stefan Koldehoff. Die Informationen am Abend machen gleich weiter, jetzt mit den alten Öltanks und der Klimaschutzdebatte, angefeuert durch Annegret Kramp-Karrenbauer. Hier verabschiedet sich Henning Hubert. Danke fürs Zuhören.